Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo und willkommen zum Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit. Mein Name ist Luc Heeraerts, schön, dass ihr wieder dabei seid. In den Medien werden die deutsch-niederländischen Grenzregionen oft als benachteiligt gegenüber den zentral gelegenen Gebieten der jeweiligen Länder dargestellt. Im heutigen Vortrag wird eine andere Sichtweise vertreten und argumentiert, dass die Grenzlage für die betroffenen Regionen tatsächlich Vorteile bringt. Worin besteht dieser Grenzbonus? Was sind die Vorteile des Wohnens? Was sind die Vorteile des Arbeitens und des Lebens in einer Grenzregion? Unser heutiger Vortragender ist Professor Dr. Gert-Jan Hospers, Lehrbeauftragter am Zentrum für Niederlandestudien der Universität Münster. Professor Hospers studierte Volkswirtschaft, Recht und öffentliche Verwaltung an den Universitäten von Tilburg, Utrecht und Twente. 2004 promoviert er im Bereich Wirtschaftsgeografie an der Universität Twente, wo er bis 2021 auch als Dozent tätig war. Von 2009 bis 2025 war er außerdem außerordentlicher Professor in der Humangeografie an der Radboud-Universität Nijmegen. Derzeit forscht er in Teilzeit an der Universität von Ostrava in Tschechien. Als Direktor von Stadt en Regio, einer Stiftung, die sich der Stadt- und Regionalentwicklung widmet, arbeitet Hospers viel in der Praxis, vor allem in den Ostniederlanden, im niederländisch-deutschen Grenzgebiet und in Mähren Schlesien. Hören Sie nun einen Beitrag von Gert-Jan Hospers mit dem Titel Grenzglück, ein frischer Blick auf die niederländisch-deutsche Grenze.
Seit meiner Kindheit bin ich fasziniert von der niederländisch-deutschen Grenze. Geboren und aufgewachsen bin ich in Enschede. Der Ortsname geht offenbar zurück auf ein altsächsisches Wort, das an der Scheidung Grenze bedeutet. Und schon als Kind kam ich mit meinen Eltern oft in das benachbarte Münsterland oder die Grafschaft Bentheim. Wir waren regelmäßig in Gronau einkaufen, sind an der Heimühle spazieren oder in Nordhorn essen gegangen. Ich fand es immer besonders, dass man nur einen Steinwurf entfernt in ein anderes Land, eine andere Kultur und eine andere Sprache eintauchen könnte. Dieses Gefühl ist geblieben und sorgt dafür, dass ich eigentlich jede Woche von meinem Wohnort Enschede aus die Grenze überquere, sei es nur für Kaffee und Kuchen. Ich bin froh, ein Grenzbewohner zu sein und nutze jede Gelegenheit, um auf den Charme und die Schönheit der Grenze hinzuweisen. Schon die Worte, die ich dafür verwende, zeigen meinen romantischen Blick auf die Grenze. Aber meiner Ansicht nach gibt es wirklich so etwas wie Grenzglück, ein Konzept, das ich durch Einsichten und Beispiele mit mehr Substanz zu füllen versuchen werde. Regelmäßig bekomme ich den Eindruck, dass ich einer von wenigen bin, die es genießen, im Grenzland zu leben. Ein positiver Blick auf die niederländisch-deutsche Grenze ist nämlich weniger selbstverständlich, als man denkt. In den Medien wird die Grenze oft als Hindernis dargestellt. Bezeichnend ist ein Artikel aus der niederländischen Qualitätszeitung NRC aus dem Jahr 2018. Darin wird ein Grenzgebiet als verwunschenes Labyrinth dargestellt, also als ein Labyrinth voller Hindernisse, Sackgassen und unangenehmer Erfahrungen. Die Botschaft des Artikels im NRC: Sie sollten wissen, worauf Sie sich einlassen, wenn Sie jenseits der Grenze leben oder arbeiten wollen, denn das ist eine Quelle von Irritation und Frustration. Die nationalen Grenzen wurden in den letzten 10 Jahren zunehmend als Barriere betrachtet, insbesondere im europäischen Kontext. Seit 2015 sorgten die Flüchtlingskrise und der Brexit dafür, dass die Landesgrenzen und der Grenzverkehr in der Europäischen Union wieder Anlass zu hitzigen Debatten gegeben haben. Die Corona-Krise hat dies noch verstärkt. Nationale Regierungen praktizierten Covid-Fencing. Sie errichteten Grenzen für Bewohner aus Nachbarländern und schränkten damit den ansonsten regen Grenzverkehr stark ein. Das De-Bordering auf Englisch, an dem viele Akteure an der Grenze jahrelang gearbeitet hatten, wurden durch das Eingreifen der nationalen Regierungen zu einem Re-Bordering. Auch in meinem Fachgebiet, der Wirtschaftsgeografie, schneiden Grenzregionen im Allgemeinen nicht gut ab. Nehmen Sie die Art und Weise, wie Marlett und Kollegen die Gebiete in ihrem Buch »Grün an der Grenze, wachsen an der Grenze« charakterisieren. Sie sehen Grenzgebiete als, Zitat, amputierte Wachstumsregionen, Ende Zitat, die einen Teil des umliegenden Binnenmarktes verpassen. Dadurch haben sie nicht dieselben ökonomischen Chancen wie Gebiete in anderen Landesteilen. Die Sprache von den Autoren ist von einem Halbkreissyndrom. Im Gegensatz zu Regionen ohne Grenze können sie den Kreis nicht schließen. Die Folge? Sie kämpfen mit einem Bevölkerungsrückgang, unter anderem dadurch verursacht, dass Jüngere zum Studieren und Arbeiten in die Randstadt-Metropolregion, also das urbane Ballungsgebiet im Westen der Niederlande, umziehen. Die Bevölkerung vor Ort vergreist, was zu geringeren ökonomischer Dynamik führt. Aus eigener Kraft kann das Grenzland dieser nachteiligen Situation nicht entkommen, so die Autoren. Sie fordern daher den Abbau von Grenzbarrieren. Dadurch würde ein homogener Wirtschaftsraum entstehen, der auf nationaler Ebene gleiche Bedingungen für die Grenzgebiete bewirkt. Das Aufheben von Grenzen würde schrumpfende Regionen in Wachstumsregionen verwandeln und wirtschaftliche Chancen schaffen, die derzeit verpasst werden. Im niederländischen und deutschen Erdkundeunterricht, also auf der Schule, werden Grenzgebiete ebenfalls als Orte betrachtet, die mit dem Rest der Nation konkurrieren müssen. Ein Zitat aus einem deutschen Lehrbuch für Schüler der Sekundarstufe spricht Bände. Zitat Anfang: Gegenwärtig gelten die Grenzregionen im Gegensatz zu den wirtschaftlichen Aktivräumen des jeweiligen Landes noch als strukturschwache Passivräume. Diese Strukturschwäche zeigt sich in der unzureichenden Infrastruktur, Endlage im Verkehrsnetz, geringeren Industriedichte und so weiter. Ende Zitat. Im Folgenden, in diesem Buch, werden noch einige Nachteile von Grenzregionen aufgeführt, die in Klausuren sicherlich von Zeit zu Zeit abgefragt werden. Was bleibt so bei den Schülern hängen? Richtig, mit Grenzbewohnern muss man Mitleid haben. Der Einfluss eines solchen Framing auf die räumliche Wahrnehmung jüngerer Menschen kann kaum überschätzt werden. Schließlich weiß jeder aus eigener Erfahrung, wie wichtig Schulbücher, Unterricht und Lehrer für unsere Sichtweise und unsere Meinung zu einem bestimmten Thema sind. Fast ein Drittel der Niederländer kann sich als Grenzbewohner bezeichnen. Das ist schon eine Zahl. So lautet jedenfalls die These von Henk van Houten, Martine van Kampen und Mark Eker im einführenden Artikel zum Buch Grenzland, also Grenzland. Die Autoren definieren das niederländische Grenzgebiet, von ihnen stets als Grenzland bezeichnet, als einen 20 Kilometer langen Streifen Land ein- und auswärts der Grenze zu Deutschland und Belgien. In diesem Gebiet, so die Autoren, das sich über hunderte von Kilometern erstreckt, leben etwa 5,8 Millionen Menschen. Die Bevölkerungsdichte liegt mit beinahe 1500 Einwohner pro Quadratkilometer höher als der niederländische Durchschnitt, die 385 Einwohner beträgt. Dies ist nicht verwunderlich, denn im niederländischen Grenzland liegen größere Städte wie Groningen, Emmen, Enschede, Arnhem, Nijmegen, Heerlen, Maastricht und Breda, also die letzte auf der belgischen grenzniederländische Region. Grenzgebiete sind daher oft weniger peripher, als sie auf den ersten Blick erscheinen. Zugegeben, die Definition, die van Houten, van Kampen und Eker verwenden, ist beliebig und somit diskutabel. Warum wird von einem 20-Kilometer-Streifen ausgegangen und nicht etwa von einem 15-Kilometer-Streifen? Inwieweit spielt der Charakter der betreffenden Grenzregion, städtisch oder ländlich, eine Rolle? Und unterscheidet sich das Maß, in dem sich jemand als Grenzbewohner fühlt, nicht von Ort zu Ort? Die Begriffsbestimmung verdeutlicht, dass die Grenze nicht nur eine physische Realität, sondern auch ein mentales Konstrukt ist. Darüber hinaus werden die psychologischen Aspekte der Grenze in dem oben zitierten Grenzlandbuch sowie in anderen Veröffentlichungen von Sozialgeografen berücksichtigt. So erforscht das Nijmegen Center for Border Research an der Radboud-Universität Nijmegen, an dem auch van Houten tätig ist, das Thema schon seit Jahren. Also zurück zu meinem positiven Blick auf die niederländisch-deutschen Grenze. Meiner Meinung nach birgt die Grenze ein Versprechen, dessen sich viele Menschen nicht bewusst sind, seien es Einwohner, Unternehmer oder politische Entscheidungsträger. Das ist nicht verwunderlich, denn in unserem täglichen Leben werden wir ständig mit dem Land konfrontiert, in dem wir leben. Dieser banale Nationalismus, wie es so heißt in der Literatur, findet sich auch in unserem Sprachgebrauch wieder. So sprechen wir zum Beispiel über national versus international, Import versus Export, und die Medien bringen ja auch inländische versus ausländische Nachrichten. Die Grenzlage eines Gebiets kann jedoch auch mögliche Vorteile mit sich bringen, die man bei oberflächlicher Betrachtung schnell übersieht. Ich schreibe bewusst mögliche Vorteile, denn das Benutzen dieses Grenzbonus geschieht nicht von selbst. Der Grenzwissenschaftler Christoph Sohn schreibt in diesem Zusammenhang, grenzüberschreitende Integration entsteht nicht durch die bloße Öffnung der nationalen Grenzen, die dadurch vermeintlich beseitigt werden, sondern dadurch, dass das strategische Verhalten von Akteuren die Grenzen aktiv als Ressourcen mobilisieren. Mit anderen Worten, um die Vorteile der Grenzlage zu nutzen, muss man sich aktiv bemühen. Aber woraus besteht der Grenzbonus genau? Wo liegen die Vorzüge einer Grenzregion in den Bereichen Wohnen, Arbeit und Leben? Ich unterscheide da drei Vorteile. Die Grenze als Bereicherung, das ist die erste, die Grenze als Inspiration und die Grenze als Synergiechance. Im Folgenden werde ich diese Möglichkeiten der Grenze erläutern. Wie gesagt, die erste Chance von der Grenze ist die Grenze als Bereicherung. Das erste Privileg der Grenzländer ist die Möglichkeit, von den Ressourcen von gleich zwei Ländern profitieren zu können. Oft brauchen Grenzbewohner Außenstehende, um sie daran zu erinnern. Wenn mich zum Beispiel ein Freund aus Amsterdam in Enschede besucht, schlägt er mir als erstes vor, nach Gronau oder Bad Bentheim zu fahren, um kurzzeitig ein Urlaubsgefühl zu haben, wie er es dann schon schön ausdrückt. Was für ihn besonders ist, ist für mich normal. Die Möglichkeit nämlich, innerhalb kurzer Zeit im Ausland zu sein und den inhärenten Nutzen davon zu genießen. Denn egal, wohin man von Amsterdam aus in einer Stunde reist, man kommt nicht aus den Niederlanden heraus. Im Grenzgebiet hingegen hat man immer die Wahl zwischen dem eigenen Land und dem Nachbarland. Dies ist bereichernd, manchmal auch buchstäblich. Viele Menschen aus Twente zum Beispiel überqueren die Grenze, um billiges Benzin, Tabak oder Alkohol zu kaufen, während die Deutschen gerne in die Niederlande kommen, um sich Fisch, Filter und Bohnenkaffee zu besorgen. Dieser sogenannte Differential Benefit geht über den reinen Verbrauchermarkt hinaus. Die Akteure in den Grenzregionen nutzen auch andere Preisunterschiede, zum Beispiel beim Wohnungsmarkt. Häuser in Deutschland sind meist günstiger als in den Niederlanden, da die damit verbundenen Steuern niedriger ausfallen. Das veranlasst einige niederländische Grenzbewohner dazu, direkt hinter den deutschen Grenzen zu wohnen. In deutschen Orten wie Gildehaus, Gronau und Kranenburg sind so ganze niederländische Ortsteile, oft Klein-Amsterdam genannt, entstanden. Die Grenzlage bietet auch Firmen einen Mehrwert. Sie suchen bewusst nach Standorten im Grenzgebiet, von denen aus sie einfach in beiden Ländern tätig sein können. Das ist effizienter als das Arbeiten von zwei Standorten aus. Das Online-Kaufhaus Amazon zum Beispiel hat im Jahr 2023 ein Vertriebszentrum in Almelo eröffnet, weil dieser Standort in Twente nahe der deutschen Grenze liegt. Beim Prinzip Differential Benefit, also die Grenze als Bereicherung, geht es jedoch um mehr als nur Preisunterschiede. Es wird oft vergessen, wie viel Wert Wirtschaftsakteure auf Produktdifferenzierung oder ein breites Angebot legen. Die Verbraucher haben, wie die Wirtschaftswissenschaftler das nennen, eine Love for Variety, also ja, die lieben Varietät. Und in einer Grenzregion steht sie ihnen in besonderer Weise zur Verfügung. Schnell zum Shoppen über die Grenze zu fahren, ist da sehr populär. Ein Beispiel: Untersuchungen vom Nationalbüro für Tourisme und Kongressen zeigen, dass deutsche Tagesausflügler im Jahr 2022 fast 2 Millionen Besuche in Enschede machten, in deren Rahmen sie etwa 175 Millionen Euro ausgaben. Es ist unnötig zu erwähnen, dass der deutsche Verbraucher für die Händler in Enschede wichtig ist. Den Love for Variety-Effekt sehen wir jedoch nicht nur bei den Fun-Shoppers. Ein Beispiel ist meine Mutter, die allergisch auf künstliche Zusatzstoffe in Produkten wie Marmelade, Keksen oder Kosmetika reagiert. In den Niederlanden ist das Angebot für Menschen wie meine Mutter mit einer Allergie deutlich kleiner. Das ist kein Wunder, denn mit einem Binnenmarkt von 83,8 Millionen Konsumenten in Deutschland ist die deutsche Produktpalette viel umfangreicher und vielfältiger als in den Niederlanden. Für meine Mutter, die dicht an der Grenze wohnt, ist dies ein guter Ausweg. Und so haben viele Grenzgänger, Bewohner, Studierende, Arbeitnehmer, Unternehmer, Patienten Bedürfnisse, die sich dank der Grenzlage besser befriedigen lassen. Beispiele hierfür sind der Zugang zu spezialisierten medizinischen Behandlungen, zu Studienfächern, die im nationalen Bildungssystem nicht angeboten werden, oder zu Fachwissen, das in einem Land nicht verfügbar ist. Aber es überrascht noch immer, wie wenig Grenzlandbewohner eigentlich über den Raum jenseits der Grenze wissen. Oft erhalten sie diese Informationen nur durch Zufall oder erst dann, wenn sie gezielt danach suchen. Wie viele Menschen in der Region Achterhoek wissen zum Beispiel, dass im benachbarten Westmünsterland einer der größten App-Entwickler Europas, in diesem Fall die Firma Tobit Software in Aarhus, beheimatet ist? Oder dass man an der Akademie des Handwerks in Rasfeld Kurse und Schulungen zu Denkmalpflege und Restaurierungstechniken besuchen und den Bildungsweg sogar mit einem Bachelor- oder Masterabschluss beenden kann. Und viele deutsche Unternehmen wären sicher überrascht zu erfahren, dass sich in der Grenzgemeinde Alten, also auch in der Achterhoek, die Firma Bele Engineering befindet, ein Weltmarktführer auf dem Gebiet von Brandschutzsystemen für unter anderem Kreuzfahrtschiffe und Rechenzentren. Das in Farsefeld ansässige Unternehmen 24/7 Taylor Steel, das sich auf das Zuschneiden von Blechen, Rohren und Kantteilen spezialisiert hat, ist eine weitere Firma, die weltweit tätig ist. In der niederländisch-deutschen Grenzregion gibt es viele dieser Hidden Champions, die einen wichtigen Beitrag zur regionalen Wirtschaft leisten. Viele dieser heimlichen Helden, heimliche Gewinner, können es sich übrigens nicht mehr leisten, nur national zu agieren, weil sie dringend qualifizierte Mitarbeiter brauchen. Aus diesem Grund versuchen sie, ihre Grenzlage stärker zu nutzen und Talente von jenseits der Grenze anzuwerben. Dann komme ich zu der Grenze als Inspiration. Den zweiten Vorteil, den eine Grenzregion bietet: die Möglichkeit zum Schnüffeln bei den Nachbarn. Wie geht man jenseits der Grenze mit einer Fragestellung, einer Herausforderung oder einem Problem um? Welche Lösungen werden dort gefunden? Übertragen auf die Situation der Hidden Champions: wie versuchen die Unternehmen im Westmünsterland Fachkräfte zu gewinnen? Können die Unternehmer der Achterhoek von ihrer Human Resources Politik etwas lernen? Wer sich näher damit befasst, wird direkt hinter der Grenze ein Reservoir an inspirierenden Ideen und Konzepten finden. Das Potenzial von diesem Lerneffekt wird meines Erachtens noch viel zu wenig genutzt. Letztendlich lernt man mehr von jemandem aus einem anderen Kontext als dem eigenen. Wenn man immer mit denselben Leuten spricht, besteht die Gefahr des Groupthink und man kann sogar in eine Login-Situation geraten. Also man dreht sich sozusagen immer im selben Kreis herum und entwickelt einen Tunnelblick. Dass darunter die Qualität und das Ergebnis der Entscheidungsfindung leiden, zeigt der Psychologe Irving Janis bereits vor über einem halben Jahrhundert. Ein Blick über die Grenze erweitert nicht nur den eigenen Horizont, sondern spart auch Zeit, Kosten und Mühe. Neben Good Practices sind also auch Bad Practices eine Inspirationsquelle. Auch von Strategien, die nicht erfolgreich waren, lässt sich viel lernen. Gerade in dieser Zeit, in Zeiten großer gesellschaftlichen Herausforderungen wie Klimawandel, demografische Entwicklungen und Digitalisierung, gibt es auf beiden Seiten der Grenze unzählige Möglichkeiten, voneinander zu lernen und sie gegenseitig zu bereichern. So können die Provinzen Groningen und Drenthe von den umfangreichen Erfahrungen in benachbarten Ostfriesland und Emsland mit dem Übergang zu nachhaltiger Energie profitieren. Warum stößt das Aufstellen von Windturbinen in diesen beiden nahegelegenen deutschen Regionen auf viel weniger Widerstand als in den Niederlanden? Und warum funktionieren Bürgerwindparks, ansässige Kollektive, die nachhaltige Energie erzeugen und vertreiben für die Kommune, dort so gut? Dies gilt genauso für den Umgang von deutschen Kommunen mit einer alternden Gesellschaft, ein Thema, mit dem sich schon jahrelang konfrontiert sehen und das interessante Ansätze hervorgebracht hat. Auch für die Niederlande interessant. Ein Beispiel ist der Altersimulationsanzug, die wir in den Niederlanden noch gar nicht kannten. Ein Hilfsmittel, um aus erster Hand zu erfahren, wie es ist, als nicht fitter 85-Jähriger durch die Straßen zu gehen. Wer den Anzug anprobiert, kann gut beurteilen, inwieweit das Zentrum eines Dorfes oder einer Stadt barrierefrei ist. Das mache ich selber auch mit meiner Forschung in verschiedenen Kommunen in den Niederlanden. Nach deutschem Vorbild wird der Anzug in immer mehr niederländischen Kommunen entlang der Grenzen genutzt, um die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum zu testen. Danke Deutschland für diesen nützlichen Hinweis. Umgekehrt ist der Ausbau des digitalen 5G-Netzes im Groninger Umland möglicherweise eine Inspirationsquelle für die lokalen Entscheidungsträger auf der deutschen Seite der Grenze. Das gilt auch für die Radverkehrspolitik von Städten wie Groningen oder Enschede. Auch wenn Oldenburg oder Münster als Fahrradstädte bekannt sind, können sie noch eine Menge von den Niederlanden lernen im Fahrradbereich. Lernpotenzial ist überall vorhanden. Die Kommunen im Grenzgebiet haben den Vorteil, dass sie relativ dicht beieinander liegen. Dadurch können sie einfach und schnell miteinander in Kontakt treten und auf Augenhöhe Ideen austauschen. So arbeiten die Kommunen Borne und Rheine im Euregio-Gebiet seit langem beim Thema Einzelhandel und Wirtschaft zusammen. Die beiden Kommunen verbindet eine über 40-jährige Städtepartnerschaft. Unter dem Motto »Aus Partnerstädten werden Handelspartner« treffen sich regelmäßig Unternehmer aus Borne und Rheine, um Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Aber es ist noch viel mehr möglich. Innerstädtische Unternehmer aus Rheine können zum Beispiel von den niederländischen Erfahrungen mit Online-Shopping lernen. Während Borner Produktionsunternehmen von den Erkenntnissen ihrer deutschen Kollegen über Smart Industry, Industrie 4.0 Technologie am Arbeitsplatz profitieren können. Selbstverständlich gilt bei der Grenze als Inspirationsquelle immer, was in den Niederlanden funktioniert, funktioniert nicht per se auch in Deutschland und vice versa. Der Erfolg von Maßnahmen ist per Definition orts- und zeitabhängig und lässt sich nicht einfach kopieren. So stehen beispielsweise kulturelle, institutionelle und verwaltungstechnische Unterschiede zwischen den Ländern einem Policy Transfer, also einer Übernahme von Lösungsmodellen im Wege. Hinzu kommt die Frage, ob im Nachbarland die erforderlichen finanziellen Ressourcen vorhanden sind. Wer sich dieser kontextabhängigen Unterschiede jedoch bewusst ist, kann dennoch viel lernen von dem Nachbarn. Und dann die Grenze als Synergiechance. Das ist der dritte Vorteil der Grenze, den ich unterscheide. Das ist also eine Möglichkeit, als Nachbarregionen zusammen Synergie zu erreichen. Also 1 plus 1 ist 3. Durch die Kombination von Kompetenzen auf beiden Seiten der Grenze kann das Ganze mehr werden als die Summe seiner Teile. Voraussetzung für die Erzielung dieses Mehrwerts ist, dass sie die Grenzregionen in gewisser Weise ergänzen und sich somit voneinander unterscheiden. Eine Reihe von Studien hat gezeigt, dass Innovation oft aus der neuen Kombination von Wissen, Erkenntnissen und Ressourcen, die aus verschiedenen Kontexten stammen, entsteht. Neue Kombinationen, nannte Joseph Schumpeter, der Wirtschaftsökonom, das schon. Ein Beispiel dafür ist die Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg um 1450. Die Geschichte sagt, dass Gutenberg, Sohn eines Goldschmieds und daher mit Metallverarbeitung vertraut, auf die Idee kam, Papier mit Metallbuchstaben zu bedrucken, nachdem er auf einem Weinfest in seiner Heimatstadt Mainz gesehen hatte, wie eine Weinpresse funktioniert. Könnte ein ähnlicher Mechanismus wie in der Weinpresse nicht auch zur Vervielfältigung von Texten eingesetzt werden? Der Rest wissen wir ja, die Erfindung der Buchdruckkunst und ist Geschichte. Aus empirischen Untersuchungen zur Innovationsökonomie geht ebenfalls hervor, dass Vielfalt Kreativität und Innovation fördert. In Städten und Regionen mit einer überdurchschnittlich vielfältigen ökonomischen Struktur liegt die Innovationskraft deutlich höher. Oder wie Duranton und Puga es in 2000 in einem viel zitierten Artikel beschreiben, Zitat, die Beziehung zwischen Innovation und Vielfalt, also die Vielfalt von Grenzregionen fällt auch darunter, scheint recht solide zu sein, da sich hochinnovative Cluster, also Wirtschaftszusammenarbeit, in traditionell spezialisierten Umfeldern nicht entwickeln. Grenzregionen bilden durch ihre inhärente Unterschiede in der Theorie einen guten Nährboden für Innovation. Indem sie eine Vielzahl von Ideen zusammenführt, kann die Grenze zu einem Locus of Hybridization werden, frei übersetzt als Ort des gegenseitigen Transfers und die Entwicklung neuer hybrider Praktiken, Innovation. Wirtschaftsgeografen sprechen sogar von dem Potenzial von Cross-Border Regional Innovation Systems, grenzüberschreitende regionale Innovationssysteme zur Steigerung der Innovationskraft Europas, ein Thema, das in dieser Zeit natürlich sehr wichtig ist. Dabei merken diese Wirtschaftsgeografen allerdings an, dass die Unterschiede zwischen den einzelnen Akteuren, Unternehmer, wissenschaftlicher Berater und dergleichen nicht zu groß sein dürfen. Um Synergie zu erzielen und zu schaffen, müssen die Kooperationspartner sich natürlich verstehen. Nicht nur, ja, was der Sprache angeht, aber auch kognitiv die gleiche Art und Weise haben, um Sachen anzupacken. Bei den Synergiechancen der Grenze geht es glücklicherweise jedoch nicht nur um Theorie. Auch in der Praxis findet man inspirierende Beispiele. Eine schöne Illustration bietet der Bausektor im niederländisch-deutschen Grenzgebiet. Grenzüberschreitende Architekten und Bauunternehmer finden stets besser zueinander unter dem Motto niederländisches Design, deutsche Gründlichkeit. Dutch Design, German Engineering. Arbeiten sie zusammen, beispielsweise bei der Planung und dem Bau von Wohnungen. Im Gesundheitssektor gibt es ebenfalls schöne Beispiele, bei denen die Überschreitung der Landesgrenze durch Synergie geführt hat. Zur Veranschaulichung: In der zweiten Jahreshälfte 2017 wurde die Notfallversorgung aus Iselburg im Kreis Borgen mehr als 50 Mal in der östlichen Achterhoek, also in den Niederlanden, eingesetzt, zum Beispiel in Dingsperlo, Alten, Serenberg und Silvolde. Die Zusammenarbeit erfolgte im Rahmen des Prepare-Projekts, das mit Hilfe aus dem Subventionsprogramm Interreg 5a bis Mai 2018 lief. Niederländer in Not konnten die 112 anrufen und die Notfallzentrale beurteilt anschließend, welche Ambulanz schneller vor Ort sein könnte. Die aus Iselburg, der Krankenwagen aus Iselburg, Deutschland, oder der Krankenwagen aus Varsseveld, Niederlande. Dies funktionierte hervorragend. Ein Sanitäter formulierte es treffend. Er sagte: Manchmal gibt es Sprach- oder Kulturunterschiede, natürlich. Aber wenn jemand nach seinem Herz greift, bedeutet das in den Niederlanden, dasselbe wie in Deutschland. Fazit, kurz und gut. Grenzregionen bieten mehr Wahlfreiheit, mehr Inspiration und mehr Synergiechancen als andere Regionen in einem Land. Diese Vorteile können das alltägliche Leben der Bewohner des niederländisch-deutschen Grenzgebietes auf vielfältige Weise bereichern und sogar zu ihrem persönlichen Lebensglück beitragen. Einige Vorteile kommen den Grenzbewohnern bereits zugute, aber sie können meiner Meinung nach noch viel mehr in ihrem eigenen Umfeld auf Schatzsuche gehen. Wer in einer Grenzregion lebt, hat Möglichkeiten, die den Bewohnern im Rest des Landes fehlen. Gleichzeitig mag meine Sichtweise vielen Lesern als ein eher instrumentelles, ja banales Herangehen an die Grenze erscheinen. Dass Menschen über die Grenze fahren, um einzukaufen, sich inspirieren zu lassen oder ein Kooperationsprojekt aufzubauen, ist doch allgemein bekannt, ist eine tiefer gehende und ambitioniertere Vision des Mehrwerts der Grenze nicht möglich? Natürlich. Es besteht kein Zweifel daran, dass sich Grenzregionen hervorragend eignen, um das europäische Ideal sichtbar zu machen. Eine Vision, für die der Euregio-Pionier Alfred Moser unermüdlich gearbeitet hat. Interaktionen, Begegnungen und Kontakte auf beiden Seiten der Grenze halten die europäische Erfolgsgeschichte von mehr als 75 Jahren Frieden, Freiheit und Wohlstand am Leben. Eine Geschichte, die stets mehr unter Druck steht. Das europäische Ideal verliert an Unterstützung, wenn die Bewohner sich nicht mehr damit verbunden fühlen und es im Alltag nicht selbst erleben. Politische Rhetorik über die Wichtigkeit von Europa reicht nicht aus. Es kommt darauf an, sie im Alltag erfahrbar zu machen, zu erleben. Mozart sagt nicht umsonst, dass es die Bürger seien und nicht die Politiker, die die grenzüberschreitende Zusammenarbeit gestalten. Allein aus diesem Grund ist es wünschenswert, dass der europäische Gedanke im Leben der Bewohner sichtbar bleibt. So gesehen sind Grenzregionen die Labore der europäischen Integration oder ein Europa im Kleinen. Aber wie ermutigt man niederländische und deutsche Grenzbewohner dazu, öfter über die Grenze zu schauen und die Chancen zu nutzen? Wie kann man sie zur Schatzsuche im eigenen Garten verführen? Hierbei sprechen meiner Meinung nach konkrete Beispiele und überraschende Geschichten, die Menschen mehr an als abstrakten Analysen und kalte Statistiken, also Storytelling anstatt von Big Data. Grenzüberschreitende Entwicklung ist vor allem Menschenwerk und benötigt regelmäßige Interaktion auf Augenhöhe. Wer dicht an der Grenze lebt, hat den Vorteil, dass er oder sie den anderen einfach begegnet. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit geschieht jedoch nicht von selbst. Dies haben wir bereits eher konstatiert. Es ist ein zeitraubender Prozess, der meist in Phasen verläuft. In diesem Zusammenhang unterscheidet der Verwaltungswissenschaftler Joe Schutters drei Phasen. Die erste Phase ist die Expressionsphase, also die Phase, wo die Akteure den Wunsch, zusammenzuarbeiten, ausdrücken. Die zweite Phase ist die Informationsaustausch. Die Akteure lernen sich gegenseitig kennen und tauschen Informationen aus. Und dann die dritte Phase, das ist die Produktionsphase, also die gemeinsame Produktion von Waren oder Dienstleistungen jenseits der Grenze. Die Expressions- und die Informationsaustauschphase sind entscheidend, denn sie bilden die Basis aller grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und schaffen das Vertrauen von den Leuten. Es ist von großer Bedeutung, dass Grenzbewohner sich zunächst kennenlernen, eine Beziehung aufbauen und Verständnis füreinander entwickeln. Die Euregios entlang der niederländisch-deutschen Grenze bieten diverse Subventionsmöglichkeiten, um diese Phasen zu erleichtern, von denen das Rahmenprojekt und innerhalb dessen der Interreg-Kleinprojektefonds das bekannteste Programm ist. Aus Evaluationen geht hervor, dass dieses Programm ein effektives Mittel ist, um Grenzbewohner zusammenzubringen. Das habe ich mit einer eigenen Untersuchung auch noch bestätigt. Fazit: Die Grenzwissenschaft ist keine Hard Science, sondern Soft Science. An der Radboud-Universität Nijmegen, Universität Twente und Universität Münster sehe ich oft, wie wichtig die weichen Aspekte der Grenze sind. Wie vielleicht bekannt, studieren viele deutsche Jugendliche an niederländischen Universitäten und Fachhochschulen. Beispielsweise, weil es dort in den Niederlanden mehr Möglichkeiten gibt, um ein Studienfach abzuschließen, weil es zum Beispiel in Deutschland ein Numerus Clausus für ein Studium gibt. Manchmal fällt mir dabei auf, dass die Kulturunterschiede zwischen deutschen und niederländischen Studierenden Anlass für Missverständnisse sind. Klar, das hat man immer. Aber ich sehe auch, und das ist das Schöne, dass die Unterschiede zwischen den beiden Nationalitäten zu Verbindungen führen können. Oder sogar mehr. In seinem Buch »Frau Eintje und Herr Mustermann« bezeichnet der Deutschland-Experte Dick Lindhout die niederländisch-deutsche Grenze selbst als erotische Grenze. Auf der Grundlage verschiedener Quellen schlussfolgert Lindhout in seinem Buch, Anfang Zitat, »Nirgendwo wird zwischen den Bewohnern von zwei Nachbarländern so viel geflirtet, gekuschelt und jenseits der Grenze zusammengelebt und geheiratet wie im deutsch-niederländischen Grenzgebiet«, Ende Zitat. Allerdings scheint es sich dabei hauptsächlich um Einbahnverkehr zu handeln. Interessanterweise, niederländische Männer haben eine hohe Anziehungskraft auf deutsche Frauen und vice versa. Ob dies wirklich so ist, ist schwer zu beweisen. Aber im Nijmegen und Twente treffe ich unter den Studierenden tatsächlich auffallend viele Paare, bei denen sie Deutsche ist und er Niederländer. Die Schönheit der Grenze ist die Schönheit des Unterschieds. Lassen wir daher froh sein, dass es die Grenze gibt. Sie ist nicht nur eine Barriere, sondern macht auch viele Menschen tagtäglich glücklich.
Sie hörten Grenzglück, ein frischer Blick auf die niederländisch-deutsche Grenze. Es sprach Professor Dr. Gert-Jan Hospers. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn das so ist, schickt uns gerne eine Bewertung oder abonniert uns. Ich freue mich auf ein Wiederhören, wenn es wieder heißt Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande ist ein Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit mit Unterstützung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, des Landschaftsverbandes Rheinland und der Sparkasse Münsterland-Ost.